Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem Spitzengast und einem super Thema. Da freue ich mich sehr drauf auf beides. Herzlich willkommen, Benjamin Bunte von ISAM. Moin, Ben.
Hey, moin, Erik. Vielen Dank für die Einladung.
Also, A, bist du ein Freund, warst schon ein paar Mal hier. Zweimal. Wahnsinn. In unterschiedlicher Rolle hier bei mir zu Gast. Und heute bist du CEO von ISAM, noch gar nicht so lange. ISAM, den Experten und Expertinnen in der Branche natürlich schon lange ein Begriff, aber gab es ja auch viel Weiterentwicklung. Du bist ja jetzt CEO seit wie vielen Monaten?
Seit vier.
Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, vermute ich schon seit fünf. Und ISAM hat sich ja, wirst du gleich erzählen, aber wir wollen heute besonders über das Thema CTV, also Connected TV, sprechen. Ich habe schon vor ungefähr einem Jahr eine extra Folge gemacht, wo es um das Thema TV-Vermarktung ging, und ich kann da immer noch wahnsinnig viel lernen. Ich habe da viele Fragezeichen, aber CTV wird ja so als die Zukunft des Bewegtbilds angepriesen, und dann hoffe ich, dass du mir Licht in meine Dunkelheit und vielleicht weitere Erkenntnisse für alle Expertinnen und Experten, die sich hier schon richtig auskennen, reinbringen kannst. Wie wollen wir gleich starten? Willst du noch mal schnell was zu dir sagen oder wollen wir das gleich überspringen?
Können wir ganz kurz machen. Also ich bin jetzt seit vier Monaten bei ISAM, seit 1.11. angefangen als CEO. Habe vorher 3,5 Jahre bei Pilot gearbeitet, oder Pilot darf man auch sagen, eine Full-Service-Media-Agentur. Und davor war ich so knapp 15 Jahre bei Performance Media, heißt heute Pia Media, eine digitale Media-Agentur, auch in Hamburg. Ja, bin jetzt seit genau vier Monaten bei ISAM. Ja. Und ISAM, mache ich mal gleich weiter, kommt aus dem Segment Spezialdienstleister für Paid Social Advertising. Also die haben sich vor 10 Jahren nach der Gründung gekümmert um Facebook, dann Instagram, dann Snapchat und LinkedIn und TikTok etc. Das als Spezialdienstleister, sind da sehr erfolgreich geworden, wurden dann vor ein bisschen über 7 Jahren von der ProSiebenSat.1 AG gekauft. Die sind auch weiterhin 100% Gesellschafter. Und so im Laufe des letzten Jahres wurde entschieden, weil ProSiebenSat.1 auch das Thema CTV ausgerufen hat mit Join, dass auch ISAM sich als Spezialdienstleister dieses Themas annimmt und versucht, CTV als Spezialgebiet zu erschließen und jetzt natürlich nicht nur ProSieben-Elemente da zu verkaufen oder anzubieten, sondern einen Überblick über den gesamten Markt zu kriegen. Also Netflix, Amazon, Disney, YouTube, RTL natürlich auch und auch natürlich die anderen, die man jetzt nicht beim ersten drüber nachdenken kennt. Waipu, Rakuten etc. etc., also ein Überblick über den Gesamtmarkt.
Ja.
Genau. Wir sind knapp 100 Leute, arbeiten in Hamburg hier nebenan in deinem Studio.
Du bist der Gast mit der kürzesten Anreise. Ich glaube, das waren 80 Meter oder so.
80 Meter in 45 Sekunden. Genau. Und wir haben noch 25 Menschen bei uns, die in Belgrad arbeiten. Dort machen wir relativ viel Tech und Account Management. Genau, und das ist der Stand der Company gerade.
Richtig gut. Lass uns über den Markt sprechen. CTV ist für mich jetzt nicht mehr, war eine ganze Zeit lang so ein bisschen wie in den 2000er Jahren Mobile. Ewig angekündigt, aber und das Konzept ist ja zweifelsfrei gut, aber es hat ewig gedauert, bis der Funke bei CTV so ein bisschen zündet. Vielleicht kannst du mir so allgemeine eine Einordnung über den CTV-Markt und vor allen Dingen die Entwicklung des CTV-Markts in der Vergangenheit und vor allen Dingen Ausblick in die Zukunft erstmal geben, damit wir das richtig einordnen können, wie gewaltig das eigentlich ist.
Ja, total gerne. Also CTV steht für Connected TV, vielleicht das mal als erstes. Und wenn man es ganz, ganz banal macht, dann ist das Werbung in Streaming-Diensten. Da gibt es natürlich, wie immer im Marketing, eine riesen Begriffsverwirrungsdefinition mit so 3 Buchstabenabkürzungen. CTV ist nämlich eine Untergruppe von OTT. OTT, over the top, also digitales Signal, was neben dem linearen Signal den Fernseher erreichen kann. Und unterhalb von Connected TV gibt es dann noch BVOD, AVOD, SVOD, FAST etc. Das sind Begriffe für unterschiedliche Distributionsformen und Erlösformen. Am Ende geht es darum, ich habe einen Videospot, den möchte ich gerne über Streamingdienste ausliefern mit den digitalen Möglichkeiten. Das ist also CTV. Der Markt ist in den letzten Jahren relativ stark gewachsen. Alle kennen ja Netflix, haben dann mal sich gewundert, dass House of Cards auf einmal eine sensationelle Serie war, die man halt auf Abo-Modell beziehen konnte und wo man auch gleich alle Folgen guckt hintereinander. Mhm. Binge-Watching, das hatte man ja früher nicht, musste man immer warten und auch zur pünktlichen Uhrzeit zu Hause sein oder halt einen Videorekorder bedienen. On Demand, das ist auch das Hauptargument für Streaming-Nutzung. On-Demand-Nutzung, ich kann da und also wann und wo abrufen und gucken, wo ich möchte.
Viele würden jetzt auch sagen, und die Qualität des Contents. Die
Qualität des Contents ist natürlich auch super, hat aber an vielen Stellen im Markt total zugenommen. Mhm. Also wenn du ARD, ZDF, Mediathek guckst, mhm. RTL macht eigene Shows, ProSieben mhm. macht eigene Shows, Join, ich glaube Otto hat gestern einen eigenen Channel auf Join gelauncht. Mhm. Disney hat einen riesen Katalog mit Marvel, mit Star Wars und mit den eigenen Disney-Produkten. Also die Content-Qualität ist extrem hoch, die jetzt auch da ist. Konnte man ja früher entweder auf DVD kaufen, Blu-ray oder auf Videokassette oder musste halt warten, bis man die sehen kann. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Longform-Content oder Longtail-Content, der irgendwo hochgeladen wird, nochmal monetarisiert wird und drittverwertet wird. Aber klar, man kann sich aussuchen, was kommt und wann ich was gucken möchte. So, und der Markt für Werbung ist jetzt so in den letzten anderthalb Jahren stark gewachsen, weil jetzt erstmal Amazon natürlich die Reichweite aufgemacht hat, die ersten Spots rein freigibt, mhm. weil Netflix eigene Abo-Erlösmodelle gebaut hat, wo Advertising erlaubt ist. Die haben ja jahrelang sich dagegen gewehrt und gesagt, sie möchten niemals Werbung auf der Plattform haben, sagen alle zuerst. Disney dasselbe, YouTube darf man nicht vergessen, die haben auch extrem viel CTV-Werbefläche, die sind schon lange da und natürlich RTL und ProSieben haben sich auch darum gekümmert, dass sie die digitale Transformation mitmachen und auch Werbeangebote schaffen. So gesehen hast du jetzt inzwischen Plattformen, die haben so zwischen 3 Millionen Unique User am unteren Ende bis zu 15 ungefähr am oberen Ende. Ad Impressions sind zwischen 5, 6, 7 pro Plattform pro Monat bis zu Milliardenvolumen. Also da ist relativ viel Reichweite da. Und wenn du jetzt nochmal eine Zahl wissen möchtest, habe ich auch eine mitgebracht. Mhm. Letztes Jahr 24 wird geschätzt mit knapp unter 800 Millionen Euro in Deutschland. Und bis 28 soll es wachsen auf 1,6 Millionen, also ein
Werbeerlöse. Das ist schon mal eine eindrucksvolle Zahl und da sieht man auch mal, welche Sprünge es eigentlich gab von die Zeit, die ich so genannt habe als CTV angekündigt, aber nichts passiert. Das war ja die Zeit, wo die großen Streaming-Anbieter keine Werbemöglichkeiten zugelassen haben oder vorgesehen haben und du im Grunde nur über besondere Hardware-Kombination im Grunde eine sehr, sehr kleine Zielgruppe adressieren konntest. Und da haben ja viele Advertiser gesagt, das ist zwar nice to have, aber irgendwie vollkommen irrelevant in meinem Media-Mix. Und das hat sich ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren gerade, also für mich ist das vor allen Dingen in meiner Wahrnehmung Amazon erstmal gewesen. Die haben, glaube ich, den Reigen eröffnet von den großen Reichweiten stärker. Und damit ist es sofort auf den Tisch gekommen bei Entscheidungen für relevante Budgets, oder?
Definitiv. Mhm. Denn was ja passiert im klassischen linearen TV, ist, dass einerseits die Reichweiten zurückgehen und andererseits die Zielgruppen stark älter werden, weil die jungen Menschen sehr viel Streaming gucken und die Nutzungssituation oder die Nutzung halt auf Streaming übergeht, weil die Vorteile für die junge Zielgruppe sehr hoch ist. Beispielsweise von den unter 50-Jährigen oder ich glaube unter 49-Jährigen guckt fast ein Drittel der Menschen ausschließlich Streaming. Die gucken kein lineares TV mehr. Ja. Und wenn ich jetzt meinen 10-jährigen oder 11-jährigen Sohn frage, wie stehst du zu RTL? Dann fragt er mich, Papa, was ist denn RTL? Ja. Also die kennen zum Teil die linearen Formate.
Der fragt auch, da muss man fair sein, der fragt auch, was ist ProSieben? Ne? Also.
Der fragt auch, was ist ProSieben, Papa? Und der fragt auch, was ist ARD und ZDF? Ja, aber Netflix kennt
schon
Amazon.
Ja, verstehe schon. Die, wir kommen gleich über Nutzungsarten und Zielgruppen und Targeting-Möglichkeiten, wenn wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich will aber trotzdem nicht ganz noch mal den Schwerpunkt auf die Relevanz liegen. Du hast ja gerade drei total relevante Zahlen genannt, die ich nochmal versuche, mir mental durchzuholen. Das eine ist das Werbevolumen, also Ad-Spend in dieser speziellen Advertising-Kategorie in der Größenordnung. Was sagtest du? 800 Millionen bis 1,3 Milliarden?
800 Millionen jetzt letztes ja. Jahr und innerhalb von den nächsten 2, 3, 4 Jahren 1,6 Milliarden, ja.
Okay, wie groß ist der Gesamt, weißt du zufällig, wie groß ist der Gesamt-TV-Kuchen, also der analoge TV-Kuchen? Können wir nochmal gucken, packe ich in die Shownotes.
Ja, packe ich in die Shownotes, also so. Ich glaube so.
Nee, sag lieber nichts, sag nichts, müssen wir das am Ende noch rausschneiden oder so. Und das ist ja hier ein sehr, sehr natives Format. Hier ist alles ungeschnitten und roh. Also auf jeden Fall muss er, ist ja kein Ding, 800 Millionen, 1,3, da weiß ich aus dem Kopf, das ist, die Zahl ist für Deutschland oder Dach?
Ja, Dach. Deutschland.
So, also absolut relevant. Und da kamen wir ja von wirklich Peanuts noch von vor 3, 4 Jahren so. Das andere ist auch mal die Reichweite, die du nanntest. Wie viele Haushalte erreiche ich oder wie viel? Nee, du hast Ad Impressions gesagt, oder?
Ja, genau. Also Haushalte, ungefähr 3/4 der Haushalte oder der Geräte sind internetfähig.
Ja, fähig, aber.
Und natürlich hast du dazu noch so Peripheriegeräte wie PlayStation oder Apple TVs, die dann auch in der Lage sind, halt die Formate abzuspielen.
Ja,
also da reicht relativ viel.
Wenn ich da mal kritisch sein darf, das ist ja so, dass die alte Vermarkterwelt für CTV immer gesagt hat, wie viel Potenzial es gibt. Ne? Also gesagt, ey, wie viele Geräte das eigentlich schon können im Sinne von Distribution. Aber das wurde ja nicht genutzt, weil es ja keine. Weil Aktivierung und Vorratung ist nochmal ein anderes Thema. Also jetzt wird das Zeug ja genutzt.
Genau, ne? Also du hast halt, wie gesagt, so von einigen Millionen Ad Impressions pro Monat bei den kleineren Playern bis zu, ich glaube bei YouTube, die haben schon über 2 Milliarden pro Monat. Da hast du schon relativ viel Fläche, die du absorbieren kannst oder die du nutzen kannst. Und insbesondere für junge Zielgruppen, vielleicht so beispielsweise Männer unter 35, da bist du mit dem Thema CTV auch reichweitenseitig schon in der Lage, große Kampagnen auch sehr, sehr gut abzufangen in Bezug auf Netto-Reichweite.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
So, also das, wobei ich ja auch in diesem Podcast, du weißt ja, ich komme ja mehr aus der E-Commerce-Welt und ich finde Reichweite eher eine vollkommen überschätzte Dimension, weil ich halt praktisch den Funnel traditionell immer von unten nach oben laufen musste. Aber die großen TV, also das ist mal, glaube ich, jetzt nicht allzu mutige These, dass die traditionellen TV-Advertiser natürlich in GRPs alles gemessen haben, also Reichweite in einer irgendwie beschriebenen Zielgruppe. Und dafür jedes Medium, also wie zum Beispiel CTV, aber auch praktisch digital only, also jetzt zum Beispiel YouTube, immer auch daran gemessen wurde, wie viel Volumen an Reichweite überhaupt darstellbar ist. So, jetzt haben wir hier CTV, also wir kriegen es auf den großen Stream, auf den großen Screen, Bewegtbildwerbung drauf, wir treffen Reichweite und vor allen Dingen haben wir jetzt auch eine bessere Zielgruppenansteuerung. Ne? Also es geht jetzt so ein bisschen mehr darum, was ist eigentlich anders an CTV als an herkömmlichen TV. Also fangen wir mit Targeting an, also das wäre das Erste, was mir einfällt, was CTV besser oder anders kann als, wie soll ich das überhaupt nennen, normale, herkömmliche TV-Werbung, die alte Welt der TV, der analogen TV-Werbung. Aber erzähl, du bist ja der Experte, erzähl mal.
Kennst dich sehr gut aus.
Ich bin Lerner.
Anders als du es eben vorgegaukelt hast.
Hat mir schon mal einer gesagt, dass ich was vorgaukeln will. Ich finde, ich habe wirklich ein gesundes, vielleicht, aber auf jeden Fall Halbwissen. Ich versuche es ja zu verstehen. Das ist ja die Existenzberechtigung dieses Podcasts, dass ich Sachen besser verstehe.
Also du hast natürlich, Targeting ist das zentrale Thema. Du kannst im linearen TV auch aufgrund von rechtlichen Regularien zum Beispiel keine geografische Aussteuerung machen. Mhm. Demografisch natürlich auch nicht, weil du hast keine Targeting-Daten. Du hast quasi AGF-Daten, mit denen du die Zielgruppen einschätzen kannst und planst entsprechend nach Zielgruppen, aber wirklich hart targeten kannst du die nicht.
Sag mal schon mal so, du sagst so einen Halbsatz AGF-Daten, so das, was ist die Basis von AGF? Sind das Panels?
Das sind Panels.
Mhm. Ich glaube schon.
Ja, und also befragungsbasierte Daten und die sind recht gut. Deutschland ist sehr gut erforscht in der TV-Marktforschung, aber wenn du natürlich harte Login-Daten hast, beispielsweise bei Amazon, bei Netflix, dann weißt du zumindest mal Alter und Geschlecht des Hauptaccount-Inhabers, du weißt den Wohnort, du weißt im Zweifel, wo das Gerät steht und du kannst dann neben demografischem Targeting oder beispielsweise Geotargeting, ja, gibt es ja auch ganz, ganz viele Use Cases dafür, wenn du nur regional vielleicht distribuiert bist, wenn du nur regional verkaufen möchtest oder testen möchtest, ja, oder...
Wenn ich das Autohaus in Bielefeld bin, habe ich kein Interesse, dass meine Werbung auch in Dortmund ausgespielt wird, richtig?
Ja, Dortmund vielleicht gerade so, wenn das Auto echt super ist und selten, dann fahren die vielleicht, so weit ist es nicht, aber wahrscheinlich für so ein Auto fährt man 50 Kilometer vielleicht ungefähr.
Aber nicht nach München.
Aber auf keinen Fall. Und deswegen bist du da natürlich regional total gut, oder du bist ein Lebensmittelhersteller und bist nur im bestimmten Gebiet distribuiert in einem Supermarkt, und dann machst du natürlich eine geografisch ausgesteuerte Kampagne und nicht national. So, genauso ist es, wenn du jüngere Zielgruppen erreichen willst oder nur bestimmte Zielgruppenausschnitte, oder du willst vielleicht noch bestimmte Datensegmente benutzen, die vielleicht auch qualitativ sinnvoll vorliegen, beispielsweise Amazon wieder, die haben auch In-Market-Daten von Kunden dahinter, und die können doch in sinnvoller Stückzahl auch Kunden segmentieren in unterschiedliche Zielgruppen, wo du dann wieder in der Lage bist, relativ präzise mit geringem Streuverlust die Menschen anzusprechen, und dann wird es auch irgendwann hinsichtlich der Effektivität und der Effizienz sehr spannend, weil du sehr treffsicher bist und in der Lage bist, sehr zielgerichtete Kampagnen auszusteuern.
Okay, also kleiner Malus, den ich rausgehört habe, ist, du hast erstmal immer nur die Daten des Hauptlogin-Inhabers. Das wird vermutlich auch noch feiner, ne? Weil viele Anbieter jetzt auch mittlerweile Streaming-Plattformen mit unterschiedlichen Profilen versorgen, aber das wird ja vermutlich noch nicht richtig, die Information wird, glaube ich, noch nicht richtig weitergegeben. Aber das ist ja schon ein Drama. Und zum Beispiel Nutzung, also wird geguckt oder wird nicht geguckt, ist auch nochmal ein Riesenunterschied zu den normalen panelbasierten Daten, wenn ich kleinere Segmente habe. Targeting, also du hast jetzt gerade schon so gesagt, irgendwie klar, offensichtlich Verringerung von Streuverlusten. Mein Advertiser-Herz sagt dann sofort, okay, wie sieht es denn dann mit den TKPs aus? Das hätte ich, wenn ich jetzt ganz pessimistisch wäre, würde ich sagen, das, was an Streuverlusten gewonnen wird, wird durch dramatisch höhere TKPs kompensiert.
Das ist zum Teil noch richtig. Die TKPs sind in der Spitze wahrscheinlich so sogar Richtung 40 Euro. Das war schon mal schlimmer. Also wer sich erinnern kann, als Netflix in den Markt gegangen sind, sind diese Pressewirksamen mit TKP 60 Euro auch rausgegangen. So schlimm ist das nicht mehr. Aber ganz an der unteren Grenze bist du schon auf dem Weg Richtung 10. Und da kommst du dann langsam in Ranges rein, wo du substanziell vergleichbar bist mit anderen Medien und wo die Wirkung hoch ist. Aber es ist natürlich die Frage, wie spezifisch musst du die Menschen ansprechen, wie viel Verfügbarkeit ist da, wie ist der Wettbewerb, weil das ja im Kern auch über Programmatic Advertising eingekauft wird, und da unterliegen halt Geburtsverfahren, und der am meisten bietet, kriegt halt die Impression.
Auf den Punkt wollte ich gerade nochmal eingehen. Das ist ja hier nicht etwas, was ich irgendwie verhandeln muss, wo ich volumenbasierte Deals machen muss, wo es dann eine große Brutto-Netto-Preisschere geben könnte. Ja, habe ich mir, du schüttelst so mit dem Kopf so, ne? Aber, oder du schüttelst nicht, du schwankst mit dem Kopf. Ich habe mir sagen lassen, dass im TV-Geschäft unterschiedliche, also jeder weiß das doch, dass die Brutto-Netto-Schere im TV, nur im Print ist sie größer, aber sonst ist die Brutto-Netto-Schere, also der Listenpreis, und Nettopreis ist das, was tatsächlich vom Advertiser gezahlt wird, dass da eine Differenz dazwischen ist.
So. Genau,
und in programmatischen Geschäftsmodellen gibt es das nicht, weil der Preis durch ein Auktionsverfahren im Grunde gebildet wird, richtig?
Ja, fast richtig. Also Brutto-Netto-Schere gibt es in klassischen Medien natürlich, aber das Werkzeug,
das
gibt es ja im Digitalen nicht, weil es kein Brutto gibt.
Das verstehe ich. Nee, ich wollte nicht sagen, aber, dass es im Digital gibt. Ich wollte sagen, in der alten TV-Welt, also wenn ich jetzt einen alten TKP der analogen TV-Reichweite zugrunde lege, ist
das. Genau, total verstanden. Also du kannst Deals verhandeln in der Klassik, du kannst natürlich auch die Deals verhandeln im Digitalen.
Okay.
Also es ist nicht demokratisch oder sozialistisch, sondern es ist auch natürlich abhängig vom Volumen und was du als Advertiser auch bei der jeweiligen Plattform an Volumen bringen kannst, kriegst du zum Teil auch bessere Deals.
Das sind so andere Private Deals, also wie...
Genau,
wie früher.
Private Deals wie früher, Programmatic Guaranteed oder natürlich auch Open Auction, da wird es in der Tat demokratisiert und da gibt es halt verschiedene Einstiegsmodalitäten, um halt den Markt zu betreten, die du halt vorher im klassischen TV auch nicht hattest, fairerweise.
Ja, das muss ich auch sagen, die Einstiegshürde im klassischen TV, die schien mir damals also ne, man lässt die TV-Erfahrung ist irgendwie so zu Corona-Zeiten, also meine eigene Erfahrung. Und da dachte ich mir, boah, das ist ja eine Riesenhürde. Corona war jetzt nochmal eine besondere Situation, aber ich dachte mir, das ist ja für den normalen Advertiser eine Riesenhürde dafür, dass du ja auch verhältnismäßig wenig Testmöglichkeiten hast, um wirklich confident zu werden, dass deine Kampagne ihre Ziele erreicht. Wie sieht denn das im CTV aus? Ist da, sind die Einstiegshürden da geringer? Müssten ja nicht sein, ne?
Klar, also die budgetären Einstiegshürden sind geringer, weil du natürlich im nationalen TV auch national gehen musst und musst Geld mitbringen für national. Mhm. Und du hast dann in der Messung unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du Brand Advertiser bist ohne eigenen Shop, dann machst du langlaufende YouGov-Analysen und guckst, wie deine Markenattribute sich verhalten und sich verändern. Wenn du ein Direct Response Advertiser bist, dann nimmst du Spot Effects und misst Response-Logiken im Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten nach Ausstrahlung der Spots und guckst, was auf deiner Website passiert. Mhm. Und diese Modelle kannst du natürlich auch im CTV machen. Erstmal kommst du mit weniger Geld rein, hast aber natürlich dann die Herausforderung, wie du deinen Erfolg misst. Wenn du jetzt nur lokal gehst, hilft jetzt keine YouGov-Studie. Mhm. Weil du auch sicherlich dann nicht immer das nötige Budget dabei hast oder ausliefern kannst, um halt die Veränderungen auch zu spüren. Selbes gilt für Response. Du musst natürlich auch in einer gewissen Zeitabhängigkeit oder im gewissen Zeitraum genug Mediadruck erzeugen, damit es die Chance gibt, dass auch ein Messanbieter auf der Website Bewegung sieht. Mhm. Also das sind so die beiden Hürden. Und dazu hast du noch den Fall, wenn du jetzt CTV jetzt ein Element von unterschiedlichen Medienkanälen nutzt, ist ja die Frage immer nach der Inkrementalität der zusätzlichen Euros. Also wie viel zusätzliche Menschen Nettoreichweite habe ich erreicht im neuen Kanal? Was kostet mich das an Zusatz und kann ich das genau nachvollziehen? Und da gibt es noch nicht den weißen letzten Schluss, ganz gute Ansätze, aber das sind im Kern so die Fragestellungen, die es da gibt. Was man halt weiß, ist, dass TV sehr gut wirkt. Und wenn CTV auch TV ist, aber der Werbeblock kürzer ist, das Medium neu ist, die Werbeform oder das Werbung überhaupt gibt, noch neu ist, dann ist auch eigentlich klar, dass der Wirkungsgrad pro Spot höher ist als im klassischen TV.
Relativ
und das
höher,
kann man sich eigentlich so nach gesundem Menschenverstand erschließen.
Ich vermute jetzt auch, dass die Spotlängen deutlich kürzer sind, also deutlich, vermutlich dichter an Social sind als die traditionellen Spotlängen, die wir so 15, also früher waren es immer alles 30 Sekunden, jetzt gibt es mehr auch kürzere Formate, aber wie lang ist denn die durchschnittliche CTV?
Ja, wir sehen eher so 15, 20 Sekunden, weil das auch längere Wirkung bedeutet. Also bei Social ist zum Teil zu kurz, also 1, 2, 3 Sekunden, da passiert nichts, da passiert auch im Kopf nichts. Deswegen auch für Brandbuilding und für längerfristige Formate oder längere Botschaften brauchst du auch einfach mehr Zeit. Und die hast du auch. Jetzt beispielsweise Amazon. Wenn du privat guckst, dann ist der Block vor der Serie maximal 2 Minuten. Und das ist eigentlich zu kurz dafür, dass du dann nochmal vom Fernseher weggehst, weil dann gleich deine Serie anfängt. Und du siehst ja auch die Zeit, die läuft ja rückwärts, wie lange noch du noch die Werbung ansehen musst.
Ja.
Und das erzeugt halt dafür, dass sie auch geguckt wird.
Ja, verstehe ich. Du hast gerade so gesagt, bei geringere Einstiegshürde, gesagt budgetär, gibt es denn irgendwo eine andere Hürde, die es in der Welt nicht, also ist das technische Setup irgendwie besonders aufwendig? Also gibt es irgendwelche Hürden, die es früher nicht gab?
Ja klar, also wenn du Programmatic Advertising machst, dann musst du natürlich die DSPs an Bord haben. Mhm. Wenn du den ganzen Markt bedienen wirst, brauchst du 3. Mhm. Sonst kannst du nur einen Teil des Marktes bearbeiten. Mhm. Und du hast noch dazu die verschiedenen Messanbieter. Du möchtest vielleicht Inkrementalität messen, du möchtest Response messen, also Inkrementalität zum Beispiel. Mhm. Audience Project macht das. Mhm. Im Response hatte ich eben schon Spot Effects, geht natürlich auch für CTV. Mhm. Wichtiger werden so Attention-Metriken, die Wahrnehmung, da testen wir gerade einen Anbieter, der sich darum kümmert. Dann gibt es natürlich weiterhin Brand Safety Tools. Wer das jetzt relevant findet, kann das auch noch anschließen.
Ist das ein Problem, wenn ich jetzt auf einem US-amerikanischen Streaming-Anbieter unterwegs bin, kann ich da Brand Safety, also ich weiß nicht, das hängt natürlich an den Brand Safety-Ansprüchen an, aber im Verhältnis zu einer Social-Media-Plattform müssen doch die Publisher-seitigen Brand Safety-Risiken deutlich geringer sein, oder? Gibt ja keine Enthauptungsvideos auf Netflix.
Auf Netflix nicht.
Okay.
Aber also bei YouTube ist es.
Ja, das meine ich. Nee, das ist schon,
bei YouTube ist nicht ja, ist es nicht 100,0% sicher. Da ist man sicherlich gut beraten, nochmal genauer hinzuschauen.
Nee, bei aber, YouTube ist mir klar, aber jetzt, ich hatte jetzt gerade Amazon, Netflix, Disney im Kopf.
Ne? Auf Disney.
Das wäre ja eher ein Grund, dass die Brand Safety ist eigentlich, obwohl es CTV ist, also obwohl es irgendwie ein programmatisches, digitales Bewegtbildformat ist, trotzdem super safe ist.
Genau, die ist super safe, weil der Content kuratiert ist und die passen total auf, dass das alles glatt läuft. Mhm. So, aber wenn bei Plattformen einfach hochgeladen wird und automatische Content-Filter-Methoden angesendet werden, dann gibt es auch immer Möglichkeiten, diese zu umgehen. Mhm. Und da passieren ja auch zum Teil Dinge, die man als Advertiser auch nicht möchte. Deswegen ist man da gut beraten, da aufzupassen.
Ich habe dich unterbrochen. Also du hast dann gesagt, okay, drei DSPs und ich habe so Dienstleister, die mir im Grunde die Performance, Engagement, Brand Safety irgendwie mitmessen. Das ist eine super Überleitung zum Thema. So, was sind denn überhaupt so die wesentlichen KPIs, die ich auf dem Schirm haben muss, wenn ich als Advertiser ins CTV gehe? Also was sind so die 3 bis 5 Kernmetriken, also du sagst mir, wie viele das sind, aber was sind so die Kernmetriken, auf die ich achten sollte, wenn ich als Advertiser CTV buche?
Ja, gibt es auch wieder verschiedene Denkrichtungen, aus denen man kommen kann. Du musst dir überlegen, ob du aus der Brand-Richtung kommst oder aus der Performance-Richtung kommst, also den Funnel runtermarschierst oder hochmarschierst. Zunächst hat man dann generell erstmal die Auslieferungs-KPIs. Ist die Ad ausgeliefert worden? Wie war die Durchsichtsrate? Und oh Wunder, bei CTV-Spots hatten wir gerade schon gesprochen, wie lang die Blöcke sind. Da ist die Durchsichtsrate meistens bei 100% oder knapp drunter. Außer du hast halt Skippable-Formate, da ist es natürlich dann entsprechend geringer. Dann, wenn du Brand machst, kümmerst du dich um Nettoreichweite, um GRP, um OTS, um Inkrementalität und guckst dir da die relativen Kennzahlen an. Was kostet mich das alles? Was kostet mich der zusätzliche Reichweitenpunkt? Kriege ich irgendwelche Awareness-Möglichkeiten? Man kann auch zum Teil auf den verschiedenen Plattformen so Brandlift-Studien machen. Die befinden sich natürlich dann innerhalb einer Plattform, können so ein bisschen Erkenntnisgewinn bringen, muss aber nicht zwingend. Wenn du Performance machst, kannst du dir ja diese transaktionsbasierten Messverfahren angucken. Passiert was auf meiner Webseite? Kriege ich mehr Visits? Führen die zu mehr Conversion? Sehe ich andere Metriken, die sich nach einem Kampagnenflight positiv verändern oder halt nicht? Und wenn ich beispielsweise ein großer Hersteller bin FMCG, verkaufe Duschgel und versuche herauszufinden, ob CTV was bringt für mich, dann bin ich in der Lage, vielleicht einen Geofence-Test zu machen und sage, in Berlin gebe ich jetzt mal 100.000 Euro mehr aus als in Hamburg und prüfe dann anhand der Kassendaten, ob auch diese 100.000 Euro sich manifestiert haben in komparativ höheren Abverkäufen.
Okay, verstehe ich. Sag mal, das bringt mich sofort, ich verstehe auch die unterschiedlichen Advertising-Ziele. Lass uns doch mal kurz drüber sprechen, wer sind denn heute eigentlich, nächste Frage wird dann sein, welche Zukunftspotenziale, Herausforderungen das Thema mit sich bringen wird. Aber heute, wer sind eigentlich die wesentlichen Advertiser, also diese 800 Millionen bis 1,3 Millionen Euro, die jetzt da reingehen. Von welcher Art von Advertiser-Kategorie geht das rein? Sind das überwiegend FMCG-Brands oder sind das D2C-Brands? Was sind so die Advertiser-Arten und Advertising-Ziele, die verfolgt werden?
Ja, meiner Ansicht nach sind das im ersten Schritt mal die großen Advertiser, die auch viel TV machen und die dann Teil des Budgets rüberschiften.
Die großen Reichweitenbedürfnisse haben
und die gucken müssen, wie sie sich ihre Reichweite und vor allem auch ihre Wirkung zusammenstecken, wenn sie die nicht mehr alleine in einem Kanal bekommen. Also die werden sicherlich einen sehr großen Anteil machen. Die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber das liegt auf der Hand. Dann gibt es Kunden, die diese niedrigen Eintrittsbarrieren nutzen können und die dann vielleicht aus dem Lokalen kommen und jetzt sagen, aha, jetzt kann ich endlich TV machen, das hilft meiner Marke weiter. Dann gibt es eine Gruppe, die vielleicht D2C-Brands sind, gerade den Funnel hochmarschieren, Search gemacht haben, Instagram gemacht oder Social gemacht haben, Influencer gemacht haben und jetzt sagen, aha, wir brauchen mehr Wachstum, jetzt gehen wir in TV rein und versuchen das halt mit kleineren Testbudgets erstmal für sich zu identifizieren auf vielleicht auf Geo, auf Alter, Geschlecht, Targeting-Möglichkeiten, um halt das zu fühlen. Das sind so die Advertiser-Kategorien.
Okay, verstehe ich. Jetzt haben wir im Grunde durch die Öffnung der großen Streaming-Plattformen ein riesen Reichweiten und damit auch ein Budgetzuwachs in diese Kategorie erlebt. Jetzt könnte man ja erwarten, dass die Party sich so langsam abkühlt, ne? Weil das also es wird ja, man könnte ja jetzt vorhersehen, dass es eine, wenn alle relevanten Plattformen Advertising zulassen, die Nutzung irgendwann mal in so eine Stagnationsehe, also wenn dann irgendwann jeder Haushalt, weißt du, wie viel Streaming-Abos du hast in deinem Haushalt?
Ja, weiß ich. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht alles TV, aber dann hast du ja noch was für Musik, Hörbuch. Mhm.
Ja, und dann extra DAZN und sonst was hast du damit reingerechnet, ja?
Habe ich da reingerechnet, ja.
Ja, okay, also 5. Also dann, wenn irgendwann mal jeder Haushalt 5 Abos hat und der Tag hat auch nur 24 Stunden, dann könnte es ja mal irgendwie zu so einer Art, also Sättigung.
Abo-Fatigue.
Abo-Fatigue reicht auch hier. Weißt du, klar, offensichtlich wird ja dieses Geschäft auch dadurch getrieben, dass das lineare Fernsehen irgendwie jetzt aus Demografie, vor allen Dingen aber Nutzungsverhalten in Summe, praktisch, sagen wir mal, in so eine gewisse Richtung läuft. Also eher seitwärts bis runter, würde ich mal behaupten. Es gibt aber auch, sagen wir mal, durchaus das Szenario, dass auch Streaming an Grenzen kommt. Da gibt es auch diverse Analysen. Also, was ich eigentlich sagen will, wie geht denn das Wachstum des CTV weiter?
Ja, also du hast ja ein großes Thema angesprochen, das Thema, wie viel Abos möchte ich mir eigentlich leisten in meinem Haushalt? Mhm. Und da kommt man ja schnell auch auf 50, 60 Euro pro Monat als Familie. Mhm. Und jetzt kommt nochmal Paramount Plus von mir aus mit dem nächsten Angebot etc. etc. Was man aber auch sieht, ist gerade so ein bisschen das Thema Bündelung von Angeboten. Wenn du jetzt mal durch die Stadt gehst, neulich hatte Magenta hatte ein Angebot, wo dann nochmal, ich glaube, Disney, Netflix, Apple TV Plus drin war. Und hab das mal auf der Bestellstrecke durchgeklickt und dann werden dir erstmal die Werbeaccounts angeboten, also die Abo-Modelle, die Werbung erlauben. So steigern die Reichweite. Disney hat meines Wissens eine Kooperation mit Lidl Plus, also mit der Lidl Plus App. Und wenn du einen bestimmten Schwellenwert pro Monat ausgibst, dann kriegst du Disney gratis. Ja. Aber auch den Ad-Account. Mhm. Darauf über diese Kooperation versuchen sie, die Abo-Zahlen in die Höhe zu treiben und auch mehr Nutzung zu schaffen und mehr Reichweite zu schaffen. Und ich glaube sehr stark, es geht halt bei der Anzahl der Abos wahrscheinlich perspektivisch irgendwann Richtung Bundling oder Konsolidierung. Da wird ja, das glaube ich, liegt auf der Hand. Und je mehr Reichweite kommt, je besser die Nachfrage nach Werbung befriedigt werden kann, desto preiswerter wird natürlich auch das Segment im TKP. Und trotzdem, vielleicht noch ein Punkt dazu, siehst du jetzt schon, dass auch neben Streaming und Katalog-Content auch andere, oder neben Serienproduktionen, neuen Filmen und Bereitstellung von Katalog-Content auch neue Formen von Fernseh-Content auf die Streaming-Plattformen kommen, nämlich zum Beispiel Live-Sport. Mhm. Du siehst jetzt Amazon, die haben letztes Jahr das erste Mal Wimbledon übertragen. So als Tennisfan habe ich da aufmerksam zugeguckt, fand das auch sehr gut gemacht. In anderen Ländern haben die andere Rechte noch gekauft, also viele Sportrechte, die auch natürlich Abozahlen ziehen. DAZN war ja der erste, der als Streaming-Only-Wettbewerber mit Sportrechten losgegangen ist. Dazu kommen noch Konzerte etc. etc. Also die Investitionen in Content, die werden auch die Abozahlen nach oben treiben und die machen es auch schwerer dann für etablierte Player.
Mhm. Das Live-Sport finde ich ein super, also ist ja, kann ja auch nochmal ein Game-Changer sein, weil er vor allen Dingen auch nochmal Zielgruppen anziehen kann, die den Content nicht nutzen, weil sie einfach wahnsinnig viel Zeit haben, sondern weil sie ganz spezifisch diesen Content jetzt über egal welche Plattform einfach sehen wollen, so wie du, ne? Also ich habe mir sagen lassen, dass du auch praktisch einen Tag Urlaub einreichen würdest, um richtig Tennis gucken zu.
Das ist ein bisschen übertrieben. Hoffe, meine Frau hört das nicht.
Sehr gut. So, aber die, ich wollte es auch nicht vermengen, weil die hohe Durchdringung der Abos in Haushalten hat ja in diesem Moment keinen Einfluss auf die Reichweite, weil du rechnest ja nur ab, was wirklich, also du kannst ja nur das verkaufen, was auch wirklich genutzt wird. Und ich kann ja nicht gleichzeitig Amazon Prime und Netflix gucken, also zumindest nicht auf einem Profil. Das könnte höchstens sein, dass das Zeitbudget der Zielgruppe an Grenzen kommt. Und dann sind natürlich so solche Formate wie Live-Sport und so nochmal ein Extra-Kick. Aber ja, am Ende, genau, ist der Marktanteil von CTV am Gesamten ja immer noch nicht irgendwie der dominantere. Ne? Das ist immer noch ein, weißt du, wie groß der Marktanteil wäre? Nee, das war die Ecke, wo wir schon mal vorhin waren. Aber ja, es ist ja immer, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es immer noch der kleinere Teil ist, der stark wachsend ist.
Exakt.
So, okay. Was sind denn so wie die wesentlichen Herausforderungen, die ich als Advertiser beachte? Du hast schon ein paar Sachen gesagt, also ich muss technologisch in der Lage sein, hier mitspielen zu können. Dafür gibt es ja vermutlich auch nochmal Strukturen, Agenturen, Dienstleister, die mir dabei helfen. Aber was sollte ich denn als Advertiser beachten, wenn ich jetzt hier CTV in den CTV-Bereich einsteigen möchte?
Ja, klar, ist wie bei vielen Sachen. Erstmal geht es, glaube ich, darum, sich zu überlegen, was eigentlich die Hypothese ist für den Einsatz von CTV, warum will ich das machen? Mhm. Ja, was glaube ich, damit zu erreichen und erreichen zu wollen? Mhm. Dann ist die Frage nach der strategischen Ausrichtung, mache ich Brand oder mache ich Performance? Mhm. Es gibt natürlich auch so Brandformance, also da quasi die Kombination aus beiden. Da erwartet man häufig die eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Aber trotzdem funktioniert das natürlich in den wenigsten Fällen und man muss sich dann schon sehr klar werden darüber, was man erwartet und was man auch erwarten kann. Dann die Frage nach der geografischen Ausrichtung. Mache ich es lokal, mache ich es national? Möchte ich es gemeinsam mit anderen Kanälen planen oder möchte ich CTV-only arbeiten? Das ist natürlich dann hat zu tun mit der Komplexität der Planung. Habe ich einen vernünftigen Spot? Mhm. Super wichtig. Und im Vergleich zu Digital-Display beispielsweise oder Social sind ja hochqualitative TV-Spots häufig auch teuer. Mhm. Ich glaube, auch KI wird da jetzt in den nächsten Monaten und Jahren definitiv dazu beitragen, dass auch da die Einstiegshürden niedriger werden und dass man mit kleineren Mitteln in der Lage ist, einen qualitativ hochwertigen Spot zu produzieren oder mehrere davon.
Ich wollte gerade sagen, wenn es einen Anwendungscase gibt für, also es gibt viele Anwendungscases, aber das ist doch der Super-Gen-AI-Anwendungscase, dass ich jetzt die Produktionskosten für segmentierte oder gar personalisierte Spots dramatisch runterbringen kann, oder?
Genau.
Und die trotzdem richtig gut sind. Also
das wird auf jeden Fall kommen, auch in absehbarer Zeit.
Das wird doch der totale Game-Changer sein, oder überschätze ich das?
Ich glaube, das ist ein richtiger Game-Changer, genau wie CTV an sich. Game-Changer ist für TV-Werbung, ist KI absoluter Game-Changer für Kreation.
Mit Game-Changer meine ich also das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, ist ja praktisch für Marketing-Spezialisten irgendwie zugänglich. Aber das ist ja nichts, was die Endkonsumentenseite irgendwie mitkriegt. Also zumindest nicht in der Tiefe. Wenn ich aber in der Lage, also ich weiß, dass ich die Targeting-Möglichkeiten sehr, sehr fein runterdrillen kann. Ich meine sogar auf Targeting-Fallzahl 1 runtergehen. Also ich kann über so eine Custom-Audience-ähnliche Verfahren, könnte ich doch theoretisch auch sehr, sehr kleine Audiences ansprechen.
Ja, wenn das DSGVO-konform ist, theoretisch kannst du klein gehen. Und wenn das Matching auch noch dann sehr gut funktioniert, also du kannst auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spezifisch runtergehen.
Können wir uns drauf, klar, hast du natürlich auch praktisch dein Interesse ist natürlich nicht, dass die Leute jetzt alle super granular werden, weil es natürlich auch trotzdem Processing-Kosten mit sich bringt. Aber rein theoretisch kann man, nicht nur theoretisch, man kann sehr granulare Segmente bilden. Also Kombinationen aus Zielgruppe und Spot, ne? Genau. Inklusive auch Produkt etc. und alle möglichen Tester durchlaufen lassen. Und das ist ja auch etwas, was ich als, weißt du noch, wie Retargeting damals das Konsumenten, die Konsumentenseite beeindruckt hat, jetzt nicht unbedingt nur fürs zum Guten, wenn wir das in der digitalen Bewegtbild nicht auch erleben?
Klar, also du wirst auch automatisierte Verfahren haben, du wirst Feed-Einbindungen haben, das kommt auf jeden Fall. Jetzt ist ja gerade TikTok-Shop vorgestern gelauncht worden in Deutschland und auch in der Form von Shoppable Ads. Mhm. Wirst auch im CTV sicherlich Möglichkeiten haben, direkt zu interagieren und dann direkt auch Produkte dazu kaufen. Mhm. Hat auch was mit Feeds zu tun, auch mit Produktionskosten etc.
Mhm. Okay, also, das verstehe ich. Also das ist so, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das eine ist die, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, klare Vorstellungen über Ziele, über die gewünschte Wirkung zu haben, dann die Planungs-, also Targeting und dann auch Verfahrenskompetenz dann hinten raus. Ist dieses Verfahren nur technologisch kompetenten Advertisern zugänglich oder gibt es heute schon eine Spezialdienstleisterlandschaft, die Ressourcen oder Kompetenzherausforderungen kompensieren kann?
Ja, es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten, das zu machen. Also erstens, du machst es selber als Advertiser. Mhm. Das erfordert aber, dass du natürlich alle Tools und die Kompetenz bei dir im Haus hast. Mhm. Da gibt es eine Reihe von, insbesondere größeren, die das machen. Otto macht das, die Deutsche Bahn macht das, 1&1 macht das, etc. etc. Mhm. Und dann gibt es das Segment, in dem wir uns befinden, Spezialdienstleister, die einen Kanal sehr tief bearbeiten, sich da sehr gut auskennen und die Kompetenzen da haben, die Ressourcen da haben, den Kunden das auch beibringen können und erklären können, wie der Kanal im Detail funktioniert, also es gemeinsam zu lernen. Und du hast dann noch Full-Service-Agenturen, die ein größeres Angebotsspektrum haben und das natürlich zum Teil auch mitmachen.
Die KI-Kompetenz jetzt zum Beispiel in Gen-AI, also jetzt nur bei der Spot-Erstellung, liegt die auch bei den Spezialdienstleistungen oder bei den Kunden oder sind das nochmal, ist das nochmal ein disconnected Dienstleistungszirkus?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, das ist ja eher ein kreativer Aspekt der Marketing-Dienstleistung. Wir machen ja eher den Media, den kalkulatorischen Part und ja, wir haben auch kreative Menschen bei uns, aber die machen auch keine Spot-Produktion.
Aber würdest du nicht, du hast ja praktisch das Geschäft schon von der Pike auf, also im Display-Advertising gelernt. Weißt du noch, ganz früher kamen die Banner auch von einer Ecke und die mediale Planung und die Messung dann aus einer anderen. Würde man das nicht heute zusammendenken?
Ja.
Also außer die erste kreative Idee, aber danach würde ich es doch so runterrechnen, dass die Maschine das optimiert.
So wird es passieren, ja.
Okay.
Ja, du brauchst aber schon, eine gute Idee hilft ja, immer. Und da hast du typischerweise auch wirklich kreative Menschen bei den Kreativagenturen, die das leben. Mhm. Und da gibt es nicht viele Spezialdienstleister, soweit ich weiß, die halt auch diese kreative Kompetenz also ausgezeichnete kreative Kompetenz in Masse vorhalten.
Ja, okay. Kann ich. Ich ahne, was du meinst. Ich finde das ein super Thema, gerade weil auch der Trend, also weil das heißt ja hier Marketing Transformation Podcast, die Transformation, die hier stattfindet aus dem Leitmedium der Kommunikation, dem TV, in eine, also das Beste aus beiden Welten, Targeting und Push-Marketing, Bewegtbild, emotionalisierend und engagement und nicht einfach das nur eh schon da Bedarf im unteren Teil des Funnels irgendwie abschöpfend. Finde ich total spektakulär, weil es ja auch noch absehbar für die nächsten, weiß nicht, ob es mich nicht mehr auf eine Dekade festlegen, aber für die nächsten 3 bis 5 Jahre einen sehr, sehr positiven Trend geben wird. Schade, dass das hier fast reines Audioformat ist, weil sonst könnte man auch noch mal ein paar Beispiele zeigen, aber vielleicht machen wir das im nächsten Mal. Gibt es schon Fallbeispiele, die man zeigen kann? Bestimmt.
Du meinst jetzt an Spots oder Spots, an... Spots,
ja, also richtig Cases, so CTV, Optimierungszyklen, Spots, Targeting-Schritte. Wenn es das noch nicht gibt, sollten wir das fürs nächste Mal uns vornehmen, um das anschaulich machen zu können.
Ja, also ich kann jetzt aktuell noch nicht über Cases reden. Wir sprechen aber gerade mit dem einen oder anderen Advertiser, ob wir nicht bald mal Cases veröffentlichen und dann geben wir die raus. Aktuell kann ich das noch nicht machen, aber es gibt natürlich ultra viele Spots, die per se schon laufen. Zum Teil werden die einfach aus dem TV übernommen, zum Teil werden die selber für CTV gemacht. Aber am Ende ist es ein Spot auf einem großen Screen, der arbeitet wie ein ganz normaler TV-Spot.
Ja, richtig gut, verstehe ich. Ich habe da auch noch eine Idee, gemeinsamer Kunde machen wir, wenn die Mikrofone aus sind. Sehr gut. Lieber Benjamin, wir sind am Ende dieses schönen Podcasts. Das war wirklich super spannend, aber ich lasse dich hier nicht aus unserem Studio wieder zurück. Du gehst wieder zurück am Schreibtisch, ne?
Ja, selbstverständlich.
Gibt's ja gar nichts. Es ist Freitag, 16.45 Uhr. Aber so habe ich dich kennengelernt. Was ist dein Ziel für die nächsten 12 Monate? Und du kannst mir jetzt, wenn es unbedingt sein muss, ein berufliches Ziel nennen oder auch ein privates, your choice.
Ja, das Berufliche ist natürlich, mit ISAM uns als der Spezialdienstleister in Deutschland für CTV zu etablieren und den Zugang dazu demokratisieren.
Ja.
Das wolltest du aber wahrscheinlich nicht hören.
Das ist jetzt
wirklich
sehr überraschend.
Sehr platt und überraschend. es gibt natürlich viele Ziele. Wir haben eben versucht, uns über Französisch zu unterhalten. Da habe ich auf jeden Fall noch Defizite, obwohl ich da oft hinfahre. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, besser Französisch zu sprechen. Und sportlich habe ich auch noch ein paar Ziele. Aber
Du bist nicht nur leidenschaftlicher, sondern auch sehr guter Tennisspieler. Und wir wollen ja hier über KPI sprechen. Woran kann ich dich dann messen, wenn du mir in 12 Monaten sagst, ja Mensch, Ziel erreicht oder nicht? Also,
vielleicht
quantifizier das mal.
Leistungsklasse Richtung 5 irgendwie. Wäre ganz gut für mein Niveau.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Leistungsklasse
5 beim
Tennis. Ist das
wie so ein, beim nächsten
ich weiß auch nicht, was ein Handicap ist. Sehr gut. Du spielst nur Tennis, ne? Oder bist du auch schon beim Golfen?
Golfen habe ich noch nicht gestartet.
Okay, sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Tennisspielen. Das ist ja auch etwas, was vollkommen verletzungsgefährdend ist, ne? Für Männer Ü30 ist das doch schon ein kritischer Sport, ein Risikosport.
Ich weiß nicht, so Golfen ist dann eher Risiko, weil das Neue, das kenne ich noch nicht, da kann man sich bestimmt leichter verletzen, aber im Tennis weißt du ja, was du machst.
Ja.
Ja.
Machst du dich warm, wenn du Tennis spielst?
Selbstverständlich, altersgerecht.
Ja.
Muss man sich natürlich warm machen.
Wie alt bist du?
44 bin ich.
Ja, okay. Ja, gut. Ja. Dann muss man sich fragen. Sehr gut. Lieber Ben, es war mir eine große Freude. Viel Erfolg bei deinen, bei all deinen Projekten. Ich habe richtig viel gelernt. Ich sag das oft in diesem Podcast. Aber hier möchte ich sagen, hier habe ich besonders viel gelernt. Und ich freue mich auf die Fortsetzung und auf das visuelle Beispiel in der nächsten Folge.
Zauberhaft. Das holen wir nach. Vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer Riesenspaß gemacht.
Sehr gerne. Komm gut wieder zurück ins Büro.
Danke dir.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.